Gestern kam ich mir vor wie ein Italiener mit Händen gebunden hinter seinem Rücken. Ich wandle, ich rede, ich gehe herum auf meinem Bauch wie ein Reptil. Es ist sehr schwierig für mich, irgendwo hinter einem Mikrofon zu stehen, okay? Und ich bin froh, dass jetzt mein Mikrofon steht vor mir. Ich muss einige Fragen stellen eingangs heute Morgen. Wir haben einen Gemeindesaal voll und ich will auch mich bedanken bei der Gemeinde. Alles, was ich bis jetzt gesehen habe, es riecht nach Arbeit und Vorbereitung und einfach Zusammenarbeit. Und es ist immer schön, wenn man auf einer Konferenz sein kann, wo es ziemlich an alles gedacht worden ist. Schöner Raum habt ihr. Ich will auch ein paar Fragen zu eurer Person stellen. Ich will wissen, wie viele von euch haben mehrere SBS-Kurse absolviert. Okay? Ende hoch. Mit Prüfungen? Das ist gut, huh? Das ist gut, ja. Das erinnert mich an die... Aber der Mensch, der erschien auf der Hochzeit ohne ein Kleid, Hochzeitkleid. Gut, aber... Das war, so schätze ich, nicht einmal ein Viertel. Hände hoch wiederum. Ich habe teilgenommen an diesen Seminaren. Okay? Jetzt, wie viele von euch sind Ältesten oder in irgendeinem Leitungsgremium in der Gemeinde? Wie viele von euch? Etwa gleich viel. Okay? Wie viele sind gläubig? 4 Jahre oder weniger. Aha. Halleluja. Das ist nicht ein sehr großer Prozentsatz, aber wir sind hier zu einem Sonderversammlung. Gut. Seht ihr, jetzt bereite ich meine Predigt vor. In dem Moment. Denn über Themen, die mein Brot und Butter sind, brauche ich keine Minute mich vorbereiten. Ich muss wissen, zu wem ich rede. Und dann weiß ich, wie ich das sage. So was sich ergibt aus dieser Befragung ist, ich kann nicht hier reden, wie ich reden würde auf einer KFG-Konferenz. Weißt du, ich erwartete hier einen Haufen von Männern, Brillenträger, Glatze, etwas übergewichtig, sehen irgendwie wie Pastoren und sonstige aus. Und weißt du, meine Kollegen, gell? Und wir reden über, wie wir das machen in der Gemeinde. Ihr habt gesehen, wie viele von euch in dieser Kategorie seid. Das ist eine Minderheit. Und ich muss reden über Themen, die für euch bestimmt waren, auch in meiner Vorbereitung, aber zu einer viel breiteren Gruppe. Ich muss in Reden zu Leuten, die keine Entscheidungsträger sind, über Weichenstellungen in der Gemeinde. Das ist nicht so ideal. Ich sage euch nur damit, was eure Ältesten schief machen bis jetzt, okay? Wenn man das provokant sagen will. Puh. So. Ich glaube, wir beginnen mit der Bibel und heute werden wir uns so verhalten, wir werden möglichst viel Zeit in der Bibel verbringen heute, die Themen schon behandeln, aber vielleicht so, dass auch Leute, die nicht Entscheidungsträger sind, möglichst eine biblische Ermutigung und Erbauung erfahren. Wir wollen beginnen in Johannes Kapitel 21. Einer der 8 Zeichen, die für uns niedergeschrieben sind in Johannes Evangelium. Die kommen in 4 Paare. Ich habe keine Zeit, um euch das Johannes Evangelium auszulegen. Aber dieses Paar besteht aus dem ersten Zeichen und dem letzten. Erstes Zeichen in Johannes Evangelium war was? Wer kann mir sagen? Was? Hochzeit zu Kanaan, ja? Und der Beginn einer neuen Beziehung zwischen 2 Menschen, auch eine neue Beziehung zwischen Jesus und seiner Mutter, das wird alles verändert ab dem Tag. Der Tag, wo er seine Herrlichkeit geoffenbart hat. Und weil die Arbeit von denen, wo die Aufsicht übernahm, wir sagen auf Englisch, he superintended ihr Werk. Hat wie Superintendent, wie Aufseher ihr Arbeit fungiert. Und das Ergebnis war, eine riesige Menge an Lebensmitteln. Es ist schwierig für einen amerikanischen Christ zu glauben, dass Wein Lebensmittel ist, okay? Für ihn ist das Suf. Ich komme aus einer Gemeinde, wo sie meinen, dass Jesus Traubensaft gemacht hat, okay? In Amerika, okay? Traubensaft. Aber das ist irgendwie kaum zu glauben, dass der Speisemeister dann nachher den Bräutigam zurückweist, weil sagt, normalerweise wartet man, bis die Leute besoffen sind. Und dann bringt man den billigen Wein. Na, wie willst du besoffen werden auf Traubensaft hinaus? So eine dumme Auslegung, weil wir dumme Vorstellungen von Jesus haben. Weil die Menschen um ihn herum ihn bezeichnet haben als Säufer, das wird geheißen haben, dass eine gekippt hat hin und wieder. Wenn Paulus schreibt, dass Timotheus Wein braucht, dann ebenso, okay? Ich weiß, ihr seid kein Amerikaner, aber da muss ich den Text so behandeln da. Und Lebensmittel. Im Überfluss. 600 Liter Wein. Beste Wein, den du dir vorstellen kannst. Du hättest Rente machen können. Deine Rente finanzieren können mit dem, was Jesus an dem einen Tag machte. Wow. Und bei dem letzten Zeichen ebenfalls. Es sind Leute, die arbeiten. Und Jesus kommt und übernimmt die Aufsicht von ihrer Arbeit. Und das Ergebnis ist Lebensmittel in rauen Mengen. Lesen wir die Geschichte. Nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Offenbarte sich aber so, Simon Petrus und Thomas genannt Zwilling und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe hin fischen. Und da beginnen die Kommentatoren zu schimpfen. Petrus sollte Menschen fischen und hier geht fischen, das ist ungeistlich. Ist nichts tun geistlicher? Jesus hat nur gesagt, geh dorthin in diesem Bezirk und warte dort auf mich. Petrus hat sein Boot hinterlassen, aber das ist immer noch am der Kai angebunden. So Petrus nimmt sein Boot, die anderen gehen mit ihm als Mannschaft. Und sie gingen hinaus. Und stiegen in das Schiff und in jener Nacht fingen sie nichts. Das war Nachtfischen. Oft hat man Laternen eingesetzt, damit durch die Insekten irgendwie auch die Fische, diese Frischwasserfische, auf der Oberfläche kamen und wurden in Netze gefangen. Als es schon aber früh am Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jungen nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihnen, Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Oder habt ihr etwas zu Kost? Habt ihr etwas mit eurem Brot zu essen? Ich meine, es ist schon schade, wenn man zum Frühstück einfach Brot hat und nichts drauf schmieren kann und nicht keine Beilage hat für sein Brot. Es geht hier Lebensmittel, habe ich schon gesagt. Hat nicht gesagt, habt ihr Fisch? Nein, habt ihr was zu essen mit eurem Brot? Und dann sagte ihnen, und sie antworteten, nein. Er sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus, konnten es vor der Menge an Fischen nicht mehr ziehen. Das sagt der Jünger, der Jesus liebte, das ist Petrus, Johannes zu Petrus, es ist der Herr. Simon Petrus nun, als hörte, dass es der Herr sei, scheinbar war Petrus einfach nicht so schnell drauf wie der Johannes, immer wieder. Und Petrus hat gesehen, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid denn er war nackt, warf sich in den See, und die anderen Jünger aber kamen in dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen nach. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fisch drauf liegen und Brot. Und Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hin und zog das Netz voll großer Fische, 153 auf das Land. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jungen wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jungen offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Worin bestand das Zeichen? Ihr wisst, dass ein Zeichen ist mehr als ein Wunder. Ein Zeichen will was zeigen. Ein Zeichen ist ein übernatürliches Gleichnis. Ein übernatürliches Ereignis, das Träger einer Botschaft ist. Es zeigt auf etwas hin. Lass den erfahrenen Fischer die Frage beantworten. Er sagt nicht 150 Fisch. Wenn er 150 geschrieben hat, auch wenn es in der Bibel gestanden wäre, hätte ich ihn nicht geglaubt. Wenn auf eine Steuererklärung oder in einer Fischergeschichte, es ist ein runder Betrag, jemand schwindelt. Okay? Aber er sagt 153. Wie groß? Großer Fisch, glaube er. Weißt du, die Fische werden größer im Laufe der Zeit. Sie hören auf, nicht zu wachsen, wenn sie gefangen werden. Jedes Mal, der Fischer erzählt die Geschichte, der Fisch ist gewachsen mit Laufe der Zeit. Einer sagte, ja, wenn du die Wahrheit sagen würdest, würdest du so sagen. Und er sagte, ja, so groß waren seine Augen. Aber dieser Fischer, inspirierte Fischer, stellt einiges fest. Nummer eins, genaue Anzahl, 153 Fische. Wie groß? Groß. Okay, kannst du ihm nichts anhaben. So viele Fische, dass es ihm, ein Berufsfischer, wunderte, sie konnten das Netz nicht kaum ans Land ziehen, und als sie das taten, das große Wunder, die Netze blieben intakt. Die Netze sind nicht gebrochen. Wie lebensnah ist diese Geschichte? Denn du und ich, wir haben es beide erfahren, durch die ganze Nacht hindurch zu arbeiten, zu fischen. Irgendwie, wir haben gebetet, wir haben Evangelisation organisiert, wir haben alles sorgfältig gemacht. Wie weiß, wie viele Stunden insgesamt investiert worden sind in irgendeinem evangelistischen Ereignis, und wir fangen null Komma nichts. Hast du es je erfahren? Einige lächeln mich jetzt an. Und dann auf einmal ist der Fang da, und jeder von uns weiß, ach, das ist der Herr. Das ist der Herr. Wenn der Herr Aufsicht haben würde auf unsere Arbeit, und eigentlich, ich finde Petrus' Entscheidung nicht so falsch. Du bist da oben, du wartest auf den Herrn, schaust einmal auf deine Sonnenuhr und bedeutest, wie lange sind wir hier, der Herr kommt nicht, du hast gerade geschaut selbst, aber du kommst nicht, und da sitzt dein Boot, gell? Und ist alles irgendwie bereit für, ja, warum gehen wir nicht fischen, warum nicht? Seht ihr, wenn ein Schiff sitzt, tot im Wasser, kannst du es unmöglich steuern. Es ist in großer Gefahr. Wenn ein Schiff unterwegs ist, kann man zumindest das steuern. Und das gab Jesus Anlass für eine sehr, sehr wichtige Lektion in dem Werk des Herrn, auch in der Befestigung der Gemeinde. Denn wie können wir Fische fangen und die Netze zerreißen nicht? Wenn du vergleichst die Anzahl der sogenannten Bekehrungen oder vielleicht wirkliche Bekehrungen, die stattfinden in verschiedenen Großevangelisationen, wie heißt Pro Christo oder wie es heißt, oder man liest die verschiedenen Berichte der christlichen Organisationen. Ich glaube eigentlich kaum evangelikale Statistiken. Und ich glaube zugleich, man kann nicht übertreiben zur Herrlichkeit Gottes. Aber wenn man das vergleicht mit dem, was bleibt, wenn man denkt an all die Leute, die man auch persönlich kennt, die einmal den Herrn bekannt haben, wie viele sind uns abhanden gekommen? Wenn du einmal dich bewirbst für unser Trainingsprogramm, wird eine Frage auf dem Formular, Bewerbungsformular stehen: Wie viele Menschen hast du zum Herrn geführt, die dem Herrn noch nachfolgen? Uns interessiert nicht, wie viele gebetet haben bei dir. Leider muss man sagen, wenn man sieht, was los ist unter denen, die Gott dienen wollen, es wirklich ernst meinen, dass wir fischen so oft mit zerrissenen Netzen. Und was ist das Geheimnis von Fischen, wo die Fische nicht durch die Netze wieder verschwinden? Und zunächst einmal, schaut, wie Jesus umgeht mit den Mitarbeitern. Er hat ein Händchen zu rupfen mit Petrus, oder? Petrus hat, wenn der Hans Welzlein hier gewesen wäre, in dieser Geschichte wäre da gestanden und hat gesagt: Haben wir in letzter Zeit etwas getan, wo wir kein gutes Gewissen haben? Das war der Stil von gestern Abend. Okay? Jesus, wenn er beginnt, diese forschende Fragen zu stellen, ist schon ein Kohlenfeuer da und warme Fische und Brot. Bevor Petrus seine Kopfwäsche gibt, gibt er ihm ein Frühstück. Und das ist ein guter Rat an uns allen. Wenn jemand sich im Dienst des Herrn nicht so optimal verhalten hat oder jemand in unserer Mitarbeiterschaft irgendwie nicht klarkommt mit seiner Aufgabe oder versagt hat an seiner Aufgabe, dann bitte mit Wärme und bitte mit Speise. Und als er gefrühstückt hat, entspricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn Jonas, liebst du mir mehr als diese? Ah, das ist interessant, was manche Kommentatoren gesagt haben. Sie meinen, dass Jesus deutet seine Finger auf 153 große Fische. Liebst du mich mehr als diese? Du hättest nicht fischen gehen sollen. Das Wichtige ist zu tun, Petrus. Weißt du nicht, du bist ein Apostel. Liebst du mich nicht mehr als diese? Nein, nein. Hindeutend auf die anderen sieben Jünger, erinnert Petrus an seine Beteuerung, er wäre bereit, auch wenn sie weglaufen, mit dem Herrn Jesus ins Gefängnis zu gehen und wenn es sein musste, für ihn zu sterben. Liebst du mich, Petrus, mehr als diese? Liebst du mich, Petrus, mit selbst aufopfernder Liebe, das ist dieses Wort in der griechischen Sprache. Und Petrus antwortet: O Herr, du weißt, ich liebe dich inniglich, liebe dich vom Herzen. Und der Herr antwortet: Weide meine Lämmer. Und dann stellte die Frage zum zweiten Mal, dort beim Kohlenfeuer, wo Petrus den Herrn dreimal geleugnet hat, im Hof des Hohen Priesters, jetzt zum zweiten Mal beim Kohlenfeuer, Petrus, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich sinnlich gern habe. Ich liebe dich mit innerlichen Gefühlen. Und zum zweiten Mal meidet er das Wort selbst aufopfernde Liebe. Dann sagt Jesus, und er redet ihm an mit seiner Vorbekehrungsnamen. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er kommt sozusagen runter auf Petrus' Ebene, das Niveau seiner Hingabe. Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal gesagt hat, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagt, weide meine Schafe. Ladies and gentlemen, das ist wie man fischt, das ist das Geheimnis. Wie man fischt mit intakten Netzen. Lesen wir es nochmals. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe, hüte meine Schafe. Das sind drei verschiedene Tätigkeiten, das ist nicht das Gleiche. Die Betreuung von kleinen Lämmern ist eine andere Tätigkeit als die Weide und Betreuung von älteren, reiferen, stärkeren Schafen. Das Hüten von Schafen, sie zu schützen, ist eine andere Tätigkeit als sie zu weiden, zu schauen, dass sie grünes Gras, ich habe fast Esel gesagt, aber ihr seid keine Jäger, grünes Gras haben. Denk an den Herrn Jesus in seine Führung. Wenn er kommt in sein Reich eines Tages, Jerusalem wird als Bote dienen zu ganz Judäa und sagen, siehe, euer Gott kommt. Er kommt und sein rechter Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Seine Vergeltung geht vor ihm her. Und er wird die Lämmer aufnehmen in seinem Gewandbausch und die stillende Muttertiere sanft leiten. Anders gesagt, der Hirte wird einen Weg durch die Wüste, einen Weg durchs Gelände, einen Weg zur Weide wählen, die Muttertiere nicht überfordert. Und er wird tragen die Lämmer. Das ist das Herz unseres Hirten. Und unsere Aufgabe als Leiter und Lehrer in der Gemeinde, und wenn ich sage Leiter, ich meine auf verschiedensten Ebenen Leitung. Auch in der Leitung und Anleitung von frisch bekehrten Gläubigen, und jeder konsequente Mann und Frau in dieser Gemeinde kann sowas tun. Wir müssen erkennen die besonderen Bedürfnisse der jeweiligen Personen. Wir sollten als Ältesten einen Plan haben und nach gemäß diesem Plan arbeiten, zu gewährleisten, dass wir hüten die Herde, dass wir weiden die Schafe, dass wir auch weiden die Lämmer. Aber was heißt Hirtendienst? Ich sage, Petrus, es kommt mir vor, irgendwann hast du gesagt, warst auch bei einem Kohlenfeuer, du wärst bereit, überall zu gehen, meinetwegen, und auch wenn es sein musste, zu Gefängnis oder zum Tod. Ich sage dir, Petrus, wenn du älter wirst, wirst du dich nicht, dein Gürtel nicht verwenden wie gerade, als du dich in den See geworfen hast, sondern jemand wird dein Gürtel nehmen, um deine Hände zu binden. Und sie werden dich führen, wo du nicht sein willst. Und schließlich würde er Kopf nach unten gekreuzigt. Du folge mir nach. Der Hirte, der gute Hirte starb einmal für seine Schafe. Der Gemeindehirte stirbt hunderte Mal für seine. Und Petrus würde so weit gehen in seiner Nachfolge des Herrn, dass er bezahlen würde mit seinem Tod. Und interessant, wie Petrus reagiert, nicht wahr? Wie aus der Pistole geschossen. Er schaut den Jünger, den Jesus liebt, und er sagt, und was mit diesem, was mit diesem? Weil Jesus hat zu ihm gesprochen, über sein Leben. Er will, was mit diesem, Bruder? Und er sagt, Petrus, das ist nicht dein Schaf, das ist mein Schaf. Und wenn ich will, dass er bleibt, bis ich wiederkomme, was geht das dir an? Und hier sehen wir die Grenzen unserer Verantwortung als Leiter und Hirte in der Gemeinde. Wir dürfen uns nie hineinschieben zwischen Jesus Christus und seinen Schafen. Jeder muss die intakte Beziehung zu Gott haben, dass Jesus sagen kann zu uns ganz persönlich, du folge mir nach. Es gibt Gemeinden, es gibt christliche Organisationen mit Hierarchien aufgebaut. Manchmal redet man auch von Accountability oder Verantwortlichkeit, das nicht viel anders ist von einem Vater, Konfessor, in der römischen katholischen Kirche. Ein Beichtvater. Jemand, der irgendwie sich hineinschmuggelt zwischen dem Hirten Jesus Christus und seinem Schaf. Schaut ja, liebe Brüder, dass ihr euch nicht in eure Gemeindebeschlüsse oder eure Rat an einzelne Schafe Christi euren Willen durchsetzt. Oder euer Gutdünken. Mir fallen Beispiele ein, die wahrscheinlich mir eine Einladung hier wieder kosten würden, so ich werde sie jetzt nicht weiter verfolgen. Aber das ist der Kontext unserer Vorträge heute, okay? Es gibt eine vielseitige Arbeit. Warum tun wir sie? Weil wir die Schafe lieben? Nein. Wenn du denkst, weil du Menschen liebst, wird dir das Benzin bald ausgehen. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Schaf Christi und einem normalen Schaf auf der Weide. Weißt du, was der Unterschied ist? Der ist hier. Schafe Christi haben Reißzähne und sie beißen. Okay. Meine kurze Erfahrung im Dienst des Herrn, nicht so kurz, ist, dass sie beißen auch von hinten. Sie sind Haxelbeißer. Okay? Wie ein Hund, der von hinten kommt. Und beißt dich. Du versuchst den Leuten zu dienen. Du weist dich vielleicht auf Dinge, die sie nicht hören wollen. Und du hast einen Feind. Oder du magst es nicht, wie sie sich vorstellen. Und sie sind gewohnt von den verschiedenen Bereichen in ihrem Leben, wo sie immer diktiert haben. Sie müssen es haben, es muss gehen nach ihrem Kopf. Hirtendienst kann ein sehr, sehr langwieriger werden. Und wenn du es tust, weil du die Geschwister liebst, dann sollst du lieber langsam suchen einen Ersatzleiter für deine Gemeinde. Das Einzige, was dich langfristig im Hirtendienst motivieren wirst, ist, dass du Jesus liebst. Liebst du mich? Dann weide meine Lämmer. Liebst du mich? Dann weide meine Schafe. Hast du mich sehnlich gern? Dann hüte meine Schafe. Das ist die einzige Motivation, die dich über die lange Sicht auf dem Weg halten wird. so viel zu seiner Aufsicht über unsere Arbeit. Okay. Der nächste Bibeltext. 1. Thessalonicher, Kapitel 1. Das ist mein 20-jähriger Sohn. Was haben wir gesagt? 1. Thessalonicher, Kapitel 1. Und Vers 5. Denn unser Evangelium erging an euch, Thessalonicher, nicht in Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, da ihr wisst ja, aus was für Leute wir um euer Willen unter euch auftraten. Das ist ganz kompliziert. Wir reden nicht so kompliziert heute, wie die Elberfelder geschrieben ist. Aber die Elberfelder ist so geschrieben, weil das ist wirklich, was wir verstehen sollten in der Bibel, okay? Je moderner und verständlicher deine Bibel ist, desto weniger verstehst du, von was die Bibel sagen willst, okay? Denn es ist so weit weg vom Bibeltext. Anders gesagt, hey Leute, Gott hat auf gewaltige Weise gearbeitet unter euch. Es war wirklich der Heilige Geist schwer am Werk, und ihr werdet nicht vergessen haben, wie wir uns um euer Willen benahmen und wie wir aufgetreten sind, als wir unter euch waren. Kapitel 2, Vers 1. Denn ihr selbst wisst, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war. Und erzählt von seinem Kommen. Er suchte nicht die Ehre von Menschen, Vers 5. Vers 7, obwohl wir als Apostel Christi gewichtig hätten auftreten können, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter, oder wie die uralte Elberfelder sagt, eine stillende Arme, ihr eigene Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Tag und Nacht arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir unter euch die Gläubigen waren. Wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Paulus redet hier zu einer sehr jungen Gemeinde. Unter Umständen waren sie 4 Wochen lang im Glauben, als Paulus sie verlassen hat. Der große Angst wegen ihnen. In seinem Herzen bittet er sehnlich, der Herr bahne unseren Weg zu euch. Er hielt den Bericht von Timotheus, dass die Thessaloniker noch im Glauben sind, dass es geht ihnen gut. Und er sagte, ich hielt es nicht mehr aus, bis ich diese Nachricht bekommen habe. Meine, hielt es nicht richtig aus. Das ist eine ziemlich starke Redewendung, nicht wahr? Meine, als ich verlobt war und keusch war und warten musste Monate auf, nicht so sehr die Hochzeit, sondern Flitterwochen, ich habe gedacht, ich heule es nicht mehr aus. Das ist, wenn wir solche Redungen verwenden. Oder wenn, als ich 12 Jahre alt war, und ich habe Papa schon dreimal auf hingewiesen, auf der Autobahn, wir müssen bei der nächsten Tankstelle anhalten. Und Papa fährt bei Tankstelle nach Tankstelle vor Raststätte vorbei. Und ich sage, Papa, ich hol's nicht mehr aus. Und das ist, wie Paulus gedacht hat. Die ganze Zeit, wo er keine Nachricht von diesen Leuten bekommen hat. Und jetzt sieht er, sie sind wohlauf. Ein paar Dinge, die sie noch nicht gut verstehen. Aber das ist irgendwie verständlich, nicht wahr? Und er sieht, wie wichtig diese wenige Wochen waren, die er bei ihnen hatten. Und wie wichtig der Eindruck von seinem Benehmen und von dem Benehmen von Silvanus und Timotheus. Und er erinnert sich daran. Und wie er unter ihnen aufgetreten ist. Und hier ist, wo die Nacharbeit beginnt. Die Nacharbeit an Babychristen beginnt mit dem Vorbild, den sie an uns ablesen können. Denn was wir sind, wie wir uns benehmen, spricht viel lauter als die Worte und die Unterrichtsunterlagen und die kleinen Kurse und so weiter, die wir sie absolvieren. Er sagte, wir hätten auftreten können wie Apostel unter euch, okay? Der hochwürdige Apostel, okay? Ich bin Apostel Paulus. Seht mein goldenes Esszeller hinter meinem Kopf? Ich bin ein Apostel. Und wie heißt die Frau von einem Apostel? Eine Epistel. Nein, das ist was anderes. Das habe ich früher gedacht in der Kinderstunde. Frauen, die Apostel und ihre Epistel. Habe auch gemeint, dass Jesus Christus war wie Fred Coven. Jesus Christus. Und als er kam in die Schule, dann war er plötzlich Christus Jesus. Weißt du, wir lernen viel von der Bibel im Laufe der Zeit. Die Apostel. Ich hätte mich auftreten können wie ein Apostel. Aber nein, bin nicht gewichtig aufgetreten. Ich bin aufgetreten zart. Wie eine stillende Mutter ihr eigene Kinder, und das Wort eigene gehört dazu. Denn wahrscheinlich, was Paulus meint, ist nicht eine Mutter mit ihrem Kind, sondern ein Arme mit ihrem Kind. Mein Vater heißt Willie. Ich habe immer gemeint, dass heißt William. Ich habe erfahren mit 55 Jahren, dass mein Vater heißt nicht William, sondern Willie. Hat ursprünglich geheißen Thomas Ralph. Wieso heißt jetzt Willie? Nicht William, Willie. Weil eine Arme hatte. Weil meine Oma hatte Typhus. Und ein Jahr lang ist gestillt worden von einer Negerin, einer schwarzen Frau, Willie. Und jeder hat gesagt, das ist Willys Baby. Der kleine weiße Baby mit der schwarzen Arme. Und so sie gingen auf Standesamt und sie änderten den Namen meines Vaters. Ist Willie. Willys Baby. Aber ich möchte dich schon fragen. Die Arme hat den kleinen weißen Willie. Aber die Arme hatte ihr eigenes Kind auch. Eigenes Kind aus ihrem eigenen Leib hervorgegangen, hoffentlich von einem Mann, den sie liebte. Und wie wir die Arme umgehen mit dem eigenen Kind. So bin ich unter euch geworden, sagt Paulus. Ich habe euch nicht nur das Evangelium mitgeteilt, nicht nur Unterlagen, sondern ich habe dir Lebenssubstanz gegeben, wie eine stillende Mutter. Wir überlegen, wie wir irgendwie die Kohle zusammenkratzen, damit wir die Zähne meiner Frau richten. Weißt du, sie hat 9 Kinder gestillt. Sie hat von ihrem Substanz, sie hat von ihrer Substanz an die Kinder. Musst dir vorstellen, insgesamt stillte sie 9 Jahre. So sind wir unter euch gewesen. So sollten wir mit den Babychristen umgehen. Die Mama hat diese kurzfristige Schau. Meines Mal, in Zeiten der Emanzipation ist immer schwierig, so, solche Dinge zu sagen. Aber wenn du so blöd bist, dass du nicht eine normale Mama bist, die kann dir nicht helfen. Kurze, fistige Schau, zarte, mütterliche Betreuung. Was braucht Baby heute? Ist Baby nass? Ich habe eine Tochter, heißt Anna. Wir haben immer gesagt, Anna nass. Anna nass? Hat Baby ein Ei gelegt? Es ist Zeit auszumisten. Weißt du, darin zu liegen ist unangenehm. Das Ding schreit, gell? Stinkt auch. Will befreit werden von dem Schicksal. Baby dreckig. Ist Baby hungrig? Hat Baby Blähungen? Oder, weißt du, diese ganze Kurzfrist, der Vater liegt im Bett und sagt, ja, das Baby schreit. Das Coole an Stillen ist, das Größte, was ich tun könnte, ist aufstehen, das Kind aus seinem Baby aufheben, zu Mama bringen und deponieren. Die Mama hatte die Aufgabe, hatte diese auch kurzfristige Schau. Sie gibt ihr eigenes Leben. Es wird dir viel kosten, wenn du wirklich eine Menge Babychristen in deinem Leben hast. Es sind die Babychristen, die anrufen um 2 in der Früh. Wenn ich einen Anruf kriege um 2 in der Früh, ich weiß, es ist entweder meine Eltern in Amerika und es gibt etwas, oder es ist ein Babychrist mit einem Problem. Und die sind eine viel größere Gefahr als wir andere, besonders am Anfang. Du musst abheben. Paulus sagt, ich bin zu den Korinthern, ich bin gerne bereit, alles zu verwenden und selbst verwendet zu werden um euch. Auch wenn es heißt, je mehr ich euch liebe, desto weniger ich von euch geliebt werde. Es kostet einen Feierabend. Es kostet früher aufstehen vielleicht. Und dann, er sagt, ich bin nicht nur Mama, ich bin Papa. Wie ein Vater. Ich habe euch ermahnt und getröstet und beschworen und euch ein Beispiel hinterlegt. Ihr habt gesehen, wie ich Tag und Nacht gearbeitet habe. Und diese Erinnerung brauchten sie, denn sie waren nicht die fleißigsten, die Leute in Thessaloniki. Der Vater hat eher die langfristige Schau. Ganz interessant, ich war der einzige Mann an der Grundschule, der zum Elternsprechtag ging. Im Gymnasium, es war so 50-50. Die Hälfte der Leute da waren Männer und die Hälfte der Leute waren Frauen. An der HTL, Höhere Technische Lehranstalt, so mit Maturaabschluss, aber mit technischem Schwerpunkt, wo ich da war, das waren fast nur Männer. Weißt du, der Mann fragt sich, wird was Gescheites aus diesem Burschen? Die Mama sagte, hast du Blähungen? Weißt du, das sind die zwei, die Männer, ihnen interessieren die Blähungen nicht. Sie wollen nur, dass die Baby ein bisschen Ruhe gibt. Wisst ihr, Babychristen brauchen beides. Das Zarte, das Geben von der eigenen Substanz und sie brauchen manchmal eine Männerstimme. Wir haben euch ermahnt. Wir haben euch beschworen. Ich kann mich erinnern, meine zwei Buben, die sind jetzt 30 Jahre alt und älter, sie gingen weg für eine Skiwoche zusammen, die zwei. In Hendorf, man hat nicht gesagt, Hans-Peter und Stefan in unserem Tennisclub, man hat gesagt, die zwei. Okay, sie waren irgendwie Orts, die zwei. So, die zwei gehen weg auf eine Skiwoche in der Schule. Und ich sagte, okay, Burschen, was ist das Wichtigste, was ihr mitnehmt? Unser Skier. Ja, okay. Was sonst? Unsere Bibel, sagte Hans-Peter, der von den zwei. Ich sagte, lüge mich nicht, ihr nehmt keine Bibel mit. Was ist das Wichtigste, was ihr mitnehmt? Weißt du, was sie gesagt haben? Deinen Namen. Ich sagte, das ist genau, was ich hören wollte. Das Wichtigste, was ihr mitnehmt auf die Skiwalke, ist meinen Namen. Wofür steht mein Name? Antwort: für unsere Familie und für Jesus Christus. Sieh, so redet ein Vater. Ein Freund von mir hat versucht, Prinz Charles zu evangelisieren, als sie zusammen auf Cambridge University waren. Er war mit Charles in dem Zimmer, Prince of Wales, und oben ein großes schwarz-weiß Fotograf, das Charles gemacht hat und auf der Wand getan hat, von Königin Elisabeth unter dem Esstisch, wie sie versucht, etwas von einem Hund zu nehmen, und du konntest fast die Marke ihrer Unterwäsche sehen. Kannst du dir was vorstellen? Wenn du der Königskind bist, gerufen zu solcher Würde und so eine Monarch als Mama hast, wie Königin Elisabeth. Paulus würde sagen, ich beschwöre dich, würdig zu wandeln des Reiches. Das ist väterliche Sprache. Und die Babychristen brauchen beide. Umfassende Nacharbeit. Wie machen wir das in 5 Minuten? Zunächst einmal, interessant, ein alter Kollege von mir, Amerikaner, ich habe von ihm gestern erzählt, der hat gefragt, was wir hier anders machen als sie in Amerika. Und ich sagte, zunächst einmal, wir kommen zusammen für Erbauung und Anbetung und wir gehen draußen zu evangelisieren. Wir laden Fische nicht ins Aquarium ein, um sie anzupredigen. Wir gehen draußen zu ihnen. Wir haben keine Willowback, Saddle Creek, Unterhaltungsshow. Dann fragt er meine Tochter ein paar Tage später. Ihr habt Kopfbedeckungen, ihr Mädchen. Alle Universitätsstudenten, wo er gearbeitet hat in Graz jetzt. Ihr habt alle Kopfbedeckungen. Und ihr tragt das in der Gemeinde. Findest du nicht, dass ein Ungläubiger Anstoß dran nimmt? Meine Tochter sagt, wie aus der Pistole geschossen. Die Gemeinde ist nicht ein Ort, wo man Ungläubigen einlädt. Die Gemeinde ist ein Ort, wo wir uns aufbauen im Glauben und wo wir Gott anbeten. Und er sagte, Amen. So dieser junge Christ muss einen Platz finden in der Gemeinde und er muss einen Platz einnehmen. Das ist eine meiner Hauptaufgaben an ihm. Und wenn ich jemanden zum Herrn geführt habe, das ist das Natürlichste, was es überhaupt gibt. Denn Liebe verbindet uns, ein gegenseitiges Verständnis, diese wunderbare Erlebnis der Wiedergeburt und wie der Herr an uns beide zusammengewirkt hat. Einmal waren meine Eltern aus Amerika angeflogen. Sie waren in der Gemeinde und ich wollte für sie übersetzen, die Predigt. Und auf einmal bin ich aufgestanden und auf die andere Seite vom Gemeindesaal gegangen und musste später erklären, warum ich nicht übersetzte. Sieh, ein Mann, ein Optiker, den ich zum Herrn geführt habe, tauchte auf zum ersten Mal in der Gemeinde. Selbst ich las sogar meine Mama und Papa im Stich, ohne Dolmetscher, um den ersten Sonntag mit dem Baby Christen zu verbringen. Wenn wir hier eine Gemeindestunde haben, wahrscheinlich wenn ihr eine Gemeinde seid wie wir, die Tendenz ist, man hat verschiedene Freundeskreise und man redet mehr oder weniger mit den gleichen Leuten, häufig. Man begrüßt alle, aber man hat die Gruppe, wo man irgendwie, das sind die Gegenüber, okay? Was wir tun müssen mit Babychristen, ist besonders uns darum bemühen, aus unserem Comfortzone, aus unserer Bequemlichkeitssphäre hinaus über diese Schwelle zu geben und Zeit mit ihnen zu verbringen. Mehr dazu. Oh, wir haben noch 5 Minuten, oder? Nein. Wir haben 5 Minuten? Heißt es 9:03? Was soll ich jetzt sagen? Nein. Das ist ungeheuer wichtig. Es sind manche Dinge, die wir sofort tun müssen. Müssen uns überlegen, dieser junge Mensch, meistens wird es jünger sein, ihr werdet nicht sehr viele Bekehrungen von älteren Leuten erleben. Ich warne euch. Die reiche Ernte ist unter 30 Jahren. Schaut, dass euer Gemeindeprogramm, eure jungen Leute überhaupt Zeit erlaubt. Ich komme in Gemeinden, ich war in Russland und ich soll predigen. Gut, und dann kam die Frauenchor. Und dann kam der Männerchor. Dann kam die Jugendchor. Dann kam die Gemeindechor. Dachte, die wann werde ich überhaupt dran kommen zu predigen? Denk an die ganze Zeit, die diese ganzen Leute investieren in ihre Chöre und kein Wunder, dass kein Schwein sich bekehrt hat in 5 Jahren. Außer Gemeindekinder. Kein Wunder. Und wenn ihr älter seid wie ich, dann müsst ihr mehr daran arbeiten. Aber führt ihr jemanden zum Herrn, es sind einige Dinge am Anfang, die man wirklich beachten soll. Nummer 1, wie geht man mit Unzucht, oder? Ich mag das alte Wort in Eberfelder, Hurerei, wie geht ihr damit um? Das ist eine wichtige Frage. Wie schnell, wie in welche verzwickte Situationen? Da muss man wirklich behutsam vorgehen. Ist dieser Mensch irgendwie versklavt der Alkohol, missbraucht er Drogen? Maßnahmen sind dort sehr schnell zu ergreifen. Wir müssen den Menschen mit Hilfe entgegeneilen in diesen Situationen. Es ist nicht eine Situation, wo man warten kann über einen Zeitabschnitt. Der Mensch kommt immer wieder zu unserer Gemeinde und wird dadurch veredelt. Okay, so geschieht das nicht. Muss betreut und geholfen werden, zu brechen mit Sünde im eigenen Leben. Leute, und es gibt unter Umständen Leute unter euch, die Nacharbeit brauchen. Das ist interessant. Auch wenn jemand nicht zum Herrn geführt hat, oft werden Babychristen vernachlässigt in Gemeinden. Man bemüht sich sehr um sie am Anfang, dass sie zum Glauben kommt. Und man lädt sie ein und sie sitzt in der Bibelstunde und man betet, Herr, und wenn es irgendjemand hier gibt, der noch nicht bekehrt ist, wir beten, dass du zu ihm sprichst. Die Leute sind irgendwie auf unsere Zielscheibe und dann bekehren sie sich. Okay, die sind eh dabei. Das ist wie, weißt du, wenn du gehst ins Krankenhaus und ins Kreissaal und du kriegst wieder ein Kind und dann stehst ein paar Tage später auf die Mama und der Papa holt sie ab und sie fahren nach Hause. Kommen nach Hause, wo ist das Baby? Oh, wir haben es im Krankenhaus gelassen. Na, so geht das zu unter Christen, selbstverständlich. Nein, wir müssen uns um sie kümmern. Zeit und Liebe gehören untrennbar zusammen. Und nehmen wir an, es gibt junge Christen in der Gemeinde. Mein Sohn hat einen zum Herrn geführt vor kurzem und hat versucht, ihm zu helfen. Er hat gesagt, Papa, könntest du mir helfen? So ich habe begonnen, ihm zu zeigen, sein erste Bekehrung, gell? Sein Gitarrist hat sich bekehrt und jetzt macht er Nacharbeit. Papa, zeig mir wie. Und jetzt sind wir schon, was weiß ich, 7 junge Männer treffen sich mit mir am Dienstagabend. Die sind draußen. Weißt du, kannst du dich erinnern? Pharaos Tochter fand dein Baby. Das war ein bisschen eine Geschichte, ja? Und hier war dieses Baby. Einfach auf eine kleine Boot auf dem Nilfluss. Und sie nahm das Baby. Und was macht sie damit, weißt du? Kann nichts damit anfangen. So sie nimmt das Baby zu einem Arme und sagt, nimm dieses Baby und stille es für mich. Ich glaube, das ist, was Gott uns sagen will heute Morgen. Gibt es einen jungen Christ in deiner Gemeinde, Bruder, oder eine junge Christin, Schwester, und hat nie die Griffe gelernt, wie man lebt mit dem Herrn Jesus, dann ist es, als ob Gott zu dir kommt und reicht dir dieses Säugling und sagt, nimm dieses Kind und stille es für mich. So viel für diese Stunde.